Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Zunächst Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion. 90 Regionen, mehr als die Hälfte des Gebiets der Bundesrepublik, soll also potenziell endlagertauglich sein. Was heißt das jetzt? Ein Atommüllendlager könnte es fast überall geben?
Naja, im Saarland nicht, hier im Rheinland auch nicht. Saarland und Ruhrgebiet sind Bergbauregionen, wo dann das Deckgebirge sozusagen, wenn es denn gut vorhanden wäre, an vielen Orten durchlöchert wäre und da zum Beispiel Wasser eintreten könnte. Das Rheinland ist eine Erdbebenregion mit Vulkanen in der Eifel sogar. Also große Teile sind trotzdem ja noch ausgeschlossen. Aber Sie haben recht, wo große Salzstöcke sind, so dicke Tonformationen oder kristallines Gestein im Norddeutschland, in großen Teilen von Bayern und Baden-Württemberg. In Niedersachsen sind die Salzstöcke konzentriert, in Sachsen, in Süddeutschland die Granitformationen. Da wird genauer hingeguckt und das sind ganz große Regionen, die tatsächlich in Frage kommen. Aber ob sie dann auf die Dauer wirklich die Tests bestehen, das muss ich erst noch zeigen. Da werden ganz viele Regionen dann auch sicherlich wieder rausfallen. Das Gebiet, das Endlager muss ja über viele Millionen Jahre stabil gewesen sein. Es muss dick genug sein, es muss weit genug von der Oberfläche abgeschieden sein. Und man muss keine Verwerfungen darin finden bei der genaueren Untersuchung. All das hat man nicht gemacht. Was man bisher gemacht hat, ist vorhandene Daten ausgewertet und festgestellt, da ist vermutlich eine solche Region, die vom Prinzip her in Frage kommt und eine Region, bei der man sagen kann, hier lohnt es sich genauer hinzuschauen. Und das muss man jetzt machen. Die 90 Formationen werden durchgeschaut in einem weiteren Verfahren. Da wird dann auch die sozioökonomische Lage berücksichtigt. Beispielsweise ist da gerade eine Stadt drüber? Ist das ein Naturschutzgebiet? Ist das ein Wirtschaftszentrum? All das hat man ja in der ersten Phase außen vor gelassen. Und dann wird man auch bohren an einzelnen Stellen und am Ende kommen dann an den Stellen, die sich wirklich als potenziell geeignet herausstellen, Erkundungsbergwerke. Das wird dann aber eine niedrige einstellige Zahl sein und dann kommt irgendwann dann auch die Entscheidung.
Es sind ja überhaupt ziemlich lange Zeitetappen vorgesehen für die weiteren Schritte. Also 2031, wir haben es eben gehört, für die Standortentscheidung, 2050 für die Einlagerung. Hat man eigentlich so viel Zeit?
So viel Zeit hat man, bis dahin hat man vermutlich schon, aber die Uhr, die tickt schon. Die Zwischenlager sind nicht perfekt, sonst wäre ja kein Enddatum erforderlich. Wenn es sich allzu sehr verzögert, dann stellt sich auch die Frage, wie lange hält eigentlich so ein Castor-Behälter? Die Radioaktivität verändert die Hülle dieser Behälter, sie verspröten, sie könnten irgendwann unsicher werden oder undicht werden. Manche rechnen ja mit Verzögerungen bis weit zum Ende des Jahrhunderts. Da kann das durchaus eine Rolle spielen. Und wenn man das Zeug dann umverpacken muss, das würde dann nochmal extrem teuer. Und ich habe es eingangs schon gesagt, so ganz sicher sind diese Castor-Behälter nicht beispielsweise einen Flugzeugabsturz, ob sie das überstehen würden. Das ist die Frage. Deswegen tut man gut daran, doch tatsächlich auch ein bisschen auf die Tube zu drücken.
Als Gorleben 1977 zum, so hieß das, nuklearen Entsorgungszentrum erklärt wurde vom damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, da war das ja eine eindeutig politische Entscheidung, die seitdem unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten immer wieder kritisiert wurde. Also nicht nur unter Anwohnern und Atomkraftgegnern, sondern auch von wissenschaftlicher Seite. Jetzt soll das Verfahren zur Endlagerbestimmung völlig anders laufen. Wir haben es vielleicht noch im Ohr, eben die Bundesumweltministerin mit der Beteuerung, es solle eine wissenschaftliche, keine politische Entscheidung geben. Dieses bewusste Zurücktreten der Politik hinter wissenschaftlicher Expertise, wirft das nicht aber auch Fragen auf?
Ja, das wirft es. Bei der Entscheidung versteckt sich die Politik ja offenbar gerne. Das ist ja keine Ansiedlung eines großen Arbeitgebers, auf den sich jedes Zentrum freut, wo es dann hin soll, sondern ganz im Gegenteil. Deshalb hat man diese ausführliche Betonung der Wissenschaftlichkeit auch, um sich abzusichern. Aber wissenschaftlich ist die Frage nicht eindeutig beantwortbar und deswegen hat man noch eine weitere Ebene eingezogen. Das sind die Diskussionsformate von Bürgern. Es gibt das Begleitgremium. Ab Oktober gibt es Fachkonferenzen für die Teilgebiete und dann gibt es in den Regionen weiter Konferenzen mit Vertretern gesellschaftlicher Gruppen, mit ausgewählten Bürgern und überall können dann Proteste und Bedenken geltend gemacht werden, die ausdiskutiert werden können. Und dann versteckt man sich, wie gesagt, auch noch hinter der Wissenschaft. um den optimalen Standort auszusuchen. Aber am Ende muss die Politik natürlich abwiegen und sagen, was ist zum Beispiel, wenn man zwei Standorte hat, wichtiger, wenn es unter einer großen Stadt ist, die Stadt zu beeinträchtigen oder ein großes Wirtschaftszentrum oder vielleicht auch ein Nationalpark mit einem solchen Entsorgungszentrum zu zerstören. Da wird die Politik nicht drumherum kommen. Die Wissenschaft, die macht ihre Vorgaben. Der Standort ist dann am Ende gut wissenschaftlich begründet, aber Bundestag und Bundesrat haben die Entscheidung und das ist auch gut so, denn dafür sind sie gewählt.
Georg Ehring war das aus der Deutschlandfunk Umweltredaktion. Vielen Dank.